Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Am Mikrofon ist Annemarie Stoltenberg und im Studio freue ich mich, dass Reinhold Messner gekommen ist. Herzlich willkommen hier im Norden bei Klassik à la carte. Wie war die Anreise?
Ich komme aus Südtirol. Da war es ja nebelig und auch Schnee ein bisschen. Bin in München eine Nacht geblieben und bin danach aufgeflogen nach Hamburg.
Was haben Sie für ein Verhältnis zum Wintersport, zum Tourismusziel Südtirol?
Also wenn ich vom Verhältnis zum Wintersport spreche, muss ich über meine Kindheit sprechen. Also wir sind als kleine Kinder schon zum Skifahren gegangen. Wir hatten ja sonst nichts. Es gab kein Schwimmbad. Also ich kann heute noch nicht schwimmen. Und wir haben aber im Winter dann viel mehr Möglichkeiten gehabt, in der wilden Natur uns auszutoben wie ein Städter, auch heute noch. Also wir sind alle Tage rausgegangen, eine Stunde, eineinhalb Stunden Skifahren, haben die Nächte nicht durchgerodelt natürlich, aber am Abend in der Dunkelheit auf der Dorfstraße, muss man sich das vorstellen, heute wäre das lebensgefährlich, sind wir in langen Zügen mit Rodel gefahren. Und wir haben dann früh angefangen mit unserem Vater, um Weihnachten, gerade in der Weihnachtszeit, mit den Skiern, ganz einfache Skier noch nach dem Zweiten Weltkrieg, in die Berge zu gehen, also Skitouren zu machen. Zum Lernen ist das Vilnöstal ideal.
Haben Sie gute Erinnerungen an Ihre Kindheit?
In der Summe ja. Obwohl die Welt eng war, und ich meine das nicht nur geografisch, natürlich, das ist ein tief eingeschnittenes Tal, wo wir wohnten. Wir wohnten auch noch unten in der Talsohle. Und da kam im Winter zwei Monate keine Sonne hin. Einer meiner Brüder ist im Winter, ein kleinerer Bruder, im Winter immer am Sonnenhang hochgestiegen, bis er in der Sonne sitzen konnte, wie ein Vogel. Und ich habe alle meine späteren Behausungen in Sonnenstellen aufgebaut. Also ich brauche Sonnenlicht, weil mir das gefehlt hat als Kind. Aber es war eng in jeder Hinsicht. Nicht der Pfarrer und der Bürgermeister haben bestimmt, was zu tun ist. Der größte Bauer war Bürgermeister. Wir waren nicht eine bäuerliche Familie, aber mein Vater war Lehrer. Aber wir haben auch mitgeholfen. Wir hatten eine Geflügelfarm zusätzlich zum Lehrergehalt, sonst hätte das nicht gereicht. Und alle hatten wir zu tun. Also vom fünften Lebensjahr an, sage ich immer, habe ich mir meinen Lebensunterhalt Besen selber bezahlt mit meiner Arbeit. Wir hatten keine andere Möglichkeit, uns auszutoben, auch uns darzustellen. Es gehört auch noch dazu, dass sich ausdrücken. Wir drücken uns alle aus, wir wollen uns alle auch ausdrücken. Als eben in die Berge zu gehen im Winter, gerade in der Schulzeit und Weihnachten, wenn wir frei waren, und dann auch im Sommer. Ich bin mit 5 Jahren auf meinen ersten 3000er gestiegen.
Und mit 5?
Mit 5, ja. Und das war eine Klettertour mit den Eltern zusammen. Und das ist mein größter Berg geblieben in meinem Bewusstsein, den ich je bestiegen habe. Weil das Verhältnis vom Knirps zu diesem großen Berg so eine große Spannung hergegeben hat. Und dann waren wir mit 12, 13 Jahren selbstständige Kletterer. Also ich würde meine Kinder nie in dem Alter in die Wände einsteigen lassen. Das waren senkrechte Wände, die wir damals geklettert haben, 500, 600 Meter hoch.
War das ein strenger Vater, einer, der viele Ansprüche gestellt hat an seine Kinder?
Ich sehe das ein bisschen anders. Er hat wenig gelobt. Er hat eigentlich uns nicht die Möglichkeit gegeben der Selbstbestimmung. Er hatte eine Vorstellung, natürlich, dass wir alle Angestellte werden. Er war ja auch ein Angestellter, ein Lehrer, ein beamteter Lehrer am Ende. Und er glaubte nur, in diesem Raum ist Sicherheit zu finden. Und die meisten meiner Brüder sind ja irgendwo angestellt. Wir hatten im Grunde nur die Möglichkeit, rauszukommen aus dieser Enge mit der Entscheidung, selber etwas zu wagen oder in der Enge eingesperrt zu bleiben. Und ich bin der Extremste vielleicht, der sehr früh aus dieser Enge ausgebrochen ist, auch ganz bewusst, also als Revoltierender, ich sage nicht als Revolutionär. Und die Mutter war genau das Gegenteil. Die Mutter hat uns mehr oder weniger entlassen, schon als sehr kleine Kinder, in unsere Wünsche, in unsere Vorstellungen. Natürlich hatte die Mutter Angst, wenn wir mit 16, 14, mein jüngerer Bruder, am Morgen um 3 Uhr, nachdem sie uns Frühstück gemacht hat, mit Seil und Haken losgezogen hat, sind. Sie wusste nie, ob wir am Abend wiederkommen. Und natürlich hatte sie Ängste, aber sie hat die Ängste für sich behalten. Sie hat uns damit sozusagen gehen lassen, weggehen lassen, uns in eine Entwicklung geschickt, die wir uns selber mit unserer Begeisterung gesucht haben. Und so bin ich zu diesem Instinkt gekommen. Den habe ich allerdings. Aber den hat mir nicht der liebe Gott geschenkt, sondern der Instinkt ist gewachsen, weil ich in ganz jungen Jahren in Gebirgen unterwegs war und erst selber alles ertasten, erfahren und erleiden musste. Das Bergsteigen ist nicht nur Spaß. Das sagen heute die jungen Leute, ich kann das nicht hören. Es ist Spaß. Es ist überhaupt nicht Spaß. Das hat mit Leiden zu tun. Leidenschaft hat auch mit Leiden zu tun. Es ist kalt. Man hat Angst, wenn man irgendwo hängt und nicht weiterkommt. Aber das ist die beste Lebensschule. Also in Schwierigkeiten hineinzugehen und zu versuchen, die zu meistern, eventuell auch zurückzugehen, wenn man es nicht schafft, in Gefahrenräume zu kommen, wo wir sozusagen riechen müssen und schmecken müssen, warum es gefährlich ist und dann der Gefahr ausweichen. Das gibt sehr viel Sicherheit und Selbstmächtigkeit am Ende. Ich habe mir meine Selbstmächtigkeit nicht geholt, weil ich ein guter Schüler gewesen wäre oder weil ich brav gewesen wäre und weil mich der Pfarrer gelobt hätte. Nein, ich habe mir sie geholt, indem ich mich mit den schlimmsten Gefahren, die es in diesem Tal auseinandergesetzt habe.
In der Sendung Klassik à la carte erklimmen wir heute in Gedanken einen ganz kleinen 8000er, nämlich diese knappe Stunde Sendung zusammen mit Reinhold Messner. Sie gehen ja mit Vortragsprogrammen auf Tour. Sie sind auch zu erleben bei uns im Sendegebiet am 28. Januar in Hannover und am 29. Januar in Hamburg. Das ist eine im EGI-Theater in Hannover und hier in Hamburg in der Leishalle. Da kommen Hunderte von Menschen. Und es heißt, Sie haben so eine Multivisionsshow. Was darf ich mir darunter vorstellen?
Also ich hätte lieber, dass man sagt, der Reinhold Messner kommt und erzählt Geschichten. Ich erzähle eine große Geschichte. Es ist für mich das größte Abenteuer, das je passiert ist. Und ich benutze als Hilfe Filmstücke, Ausschnitte. In diesem Fall ein Filmstück aus 1916, das ist der Beginn der Filmerei, schwarz-weiß natürlich. Es zeigt, wie ein Schiff ins Polarmeer hineinfährt, von den Eisenmassen zerdrückt wird im Laufe eines Winters. Muss man sich vorstellen, da sind 28 Menschen drauf. Am Ende geht alles unter. Und
das ist
die
Expedition von Shackleton.
Das ist die Expedition von Shackleton. Und am Ende bleiben 28 Menschen in Zelten mit drei Rettungsbooten, die da herumliegen, am Ende der Welt stecken. Die haben keine Ahnung, ob die je nach Hause kommen. Die Expedition, die sie vorhatten, war so definiert, dass sie sich an die Landmasse der Antarktis heranmachen wollten. Antarktis ist ja ein Kontinent mit Landmasse. Drauf ist ein großer Eiskuchen. Und dann wollte Shackleton mit einigen wenigen von der atlantischen Seite, von der südamerikanischen Seite der Antarktis, über den Pol auf die andere Seite, auf die neuseeländische Seite, in den Pazifischen Ozean marschieren. Das sind 2800 Kilometer Laufstrecke. Von der anderen Seite war vorgesehen, dass ein zweites Schiff in das Polarmeer hineinfährt, das am Rande der Antarktis ist, mit Packeis. Dieses Packeis durchpflügt und dann Depots anlegt, hinauf Richtung Pol, um Shackleton dann zu empfangen und ihm die Möglichkeit zu geben, an diesen Depots entlang in die Zivilisation zurückzukommen. Das konnte jetzt nicht stattfinden, weil in diesem Weddell-Meer auf der Nordseite, wo sie an die Antarktis heranfahren wollten mit dem Schiff, da war so viel Packeis und so getriebenes Packeis. Das Packeis wird vom Sturm hin und her geschoben. Milliarden von Tonnen Eis, muss man sich vorstellen. Und da wird das Schiff zerdrückt. Und jetzt die Heimreise, die gelingt auf dieser Seite. Leider sind auf der anderen Seite drei Tote zu beklagen, aber das weiß in diesem Moment niemand. Auf dieser Heimreise erleben sie alles, was man erleben kann. Aber es war kein einziger Moment, der angenehm war. Die hatten immer Angst, dass sie nie mehr ihre Frauen sehen oder ihre Freundinnen, dass sie irgendwo erfrieren, verhungern, im Elend sterben. Und es gelingt zu guter Letzt, alle diese 28 Mann nach Hause zu bringen. Und das ist die Heldengeschichte von Sir Ernest Shackleton, einem Iren, einem Irren-Iren, der mehrere Sachen gemacht hat, mit denen er aber immer gescheitert ist. Mit der Geschichte ist er auch gescheitert. Aber wie die nach Hause gekommen sind, das ist nicht begreiflich. Und ich bin eben der Meinung und habe ein Buch dazu geschrieben und jetzt auch diesen Vortrag zusammengestellt mit vielen Bildern, also alles Bilder aus der damaligen Zeit. Ich besitze einen Vortrag von Shackleton, den ich in England gekauft habe. Sonst hätte ich das nicht machen können. Eben und Filmausschnitten. Ich habe ja aufgrund dieses Nichterfolges später zusammen mit einem norddeutschen Seemann, mit Arvid Fuchs zusammen, die Antarktis durchquert. Auf der Linie, die Shackleton ausgedacht hatte. Als Anerkennung an diese Idee von damals, die damals nicht gelingen konnte. Aber in Wirklichkeit ist es eben nicht Shackleton gewesen, der hier als Hero verehrt wird und der angeblich alles richtig gemacht hat, um die Leute nach Hause zu bringen. Er hätte wahrscheinlich nicht diese Expedition, aber seine früheren Expeditionen schon an das Eis, an die Eiswand gefahren, wenn nicht ein kleiner, glatzköpfiger, unscheinbarer Mann dabei gewesen wäre, der heißt Frank Wild, der im Grunde mit Empathie und mit sehr viel Erfahrung und Gefühl die Leute bei der Stange gehalten hätte, alle diese Leute, und der immer gebremst hat, wenn Shackleton zu weit ging. Sie müssen jetzt wissen, die drifteten, also sie sitzen auf Eisschollen und driften 3 Monate lang, 600 Kilometer weit, in die richtige Richtung. Dann zerbröseln die Eisschollen unter ihren Hintern, weil langsam das Meer weiter im Norden wärmer wird. Müssen die Bötchen ins Wasser lassen, haben gerade Platz, haben drinnen nichts zu essen und nichts zu trinken und rudern tagelang, völlig erschöpft, und finden eine Insel. Und auf dieser Insel richten sie sich ein, kurz, und wissen, in den nächsten 30 Jahren kommt da niemand vorbei. Also keine Chance. Jetzt die Nahrungsmittel sind inzwischen auch zu Ende. Es gibt dort Robben und Pinguine. Schmeckt nicht besonders gut, aber man kann es essen. Das Fett kann man auslassen und dann Funzeln brennen lassen zum Heizen. Aber sie müssen sich selbst retten. Also fährt Shackleton mit dem größten Rettungsboot, keine 8 Meter lang, über das schwierigste Meer der Erde, 1500 Kilometer weit, um Hilfe zu holen. Auf dieser Überfahrt passiert jetzt auch alles, was nicht sein soll. Und er schafft es nicht, mit dem Eisbrecher der Norweger, die dort Wale fangen, zurück zu den 22 zurückgelassenen. Also zu 6 fahren sie raus und erreichen zwar die Norweger, aber viel zu spät, weil sie an die falsche Stelle kommen, weil sie die Insel zu Fuß überqueren müssen. Das ist Südgeorgien. Und dann ist Winter da und um diese Backeisinsel ist jetzt so viel dickes Backeis, dass das Schiff, das er bringt, 4 Versuche müssen gemacht werden, nicht durchkommt. Und jetzt müssen 22 Mann mit nichts auf dieser Insel zurückbleiben. Bis zu 50 Grad minus, das muss man sich vorstellen. Die Kleider sind zerschlissen, die Leute sind nachts unter den Decken aufgetaut, mehr nicht. Wenn sie rausgingen am Morgen auf die Jagd, sie mussten ja was jagen, um zu essen, waren sie Eispanzer. Und da kommt es so weit, dass die Ersten anfangen zu sagen, wir bringen uns besser um. Wir kommen da nie mehr raus. Shackleton ist umgekommen. Sie wussten ja nicht, warum der nicht zurückkam. Er hatte versprochen, in 2 Wochen bin ich da. Inzwischen war 1 Monat vergangen. In der Summe mussten sie 4 Monate dort warten. Und ausschließlich nur, weil Frank Wild mit jedem Einzelnen redete, empathisch sozusagen Spiegelbild war für jeden Einzelnen. Er hatte auch Angst. Weil er mit allen reden konnte, hat er den Geist, den Überlebensgeist hochgehalten, obwohl in der Mitte drinnen die Leute überlegt haben, kollektiven Selbstmord zu machen. So schlimm war das. Und die 22 Mann haben überlebt. Shackleton kam zurück, als das Eis abtaute und hat alle geholt. Es war ein Wunder, dass die noch lebten. Sie kamen allerdings, das ist dann triste, nicht? Die kamen 16 und 17. 1914 sind sie aufgebrochen, knapp vor dem Krieg. Und dann waren sie verschwunden für alle Menschen auf der Welt. Man nahm an in England, die sind alle tot.
Meine Information über diese Expedition ist, dass die 22 geschafft haben, nicht verrückt zu werden, weil sie auch ein bisschen Bildung, so inneres Rüstzeug hatten, Theater gespielt haben, Gedichte aufgesagt haben, solche Dinge. Ist das nicht auch ein Musterbeispiel dafür, dass es einem nützt?
Also das stimmt, vor allem als sie noch auf dem Schiff waren und das Schiff geborsten ist. Das dauerte ja viele Wochen lang. Das kracht und sägt und hämmert im Schiff, also wenn die Balken langsam brechen, wenn der Stahl irgendwo reißt. Und diese Geräusche machen eine fürchterliche Angst. Jeder hat wusste, wenn das Schiff bricht, dann sind wir Schiffbrüchige. Wir können zwar noch rausgehen, aber was tun wir denn draußen auf dem Eis? Und da hat Shackleton sehr vernünftig gearbeitet und hatte eine Bibliothek dabei und hat die alle mit geistiger Nahrung gefüttert. Das ist sehr wichtig. Aber unter diesen beiden Rettungsbooten gab es das nicht mehr. Da hatte Wild seinen Witz, der hatte immer einen ganz feinen Witz. Er hat die Leute immer beschäftigt, also immer gesagt, die müssen das tun und der muss das tun. Zum Teil unnütze Arbeiten, weil er wusste, wenn die nichts mehr tun, wenn sie nicht kämpfen für das Überleben, dann werden sie wahnsinnig. Die Ängste wachsen, wenn wir warten, wenn wir abwarten. Das ist eine Regel. Wir Menschen sind so gemacht, wenn wir beherzt in die Wildnis hineingehen, schrumpfen die Ängste. Auch wenn wir in die schlimmsten Wildnisgebiete hineingehen. In dem Moment, wenn wir festgehalten werden, in der Dunkelheit noch schlimmer. Dunkelheit ist ganz schlimm. Und diese Leute haben Anregung gehabt von Wilde, früher auch von Shackleton, der hat mehr wirklich die Leute zum Lesen gebracht und zum Erzählen gebracht. War auch ein guter Unterhalter, er war der Held, er war ein großer, breitschultriger Mann. Ist auch von allen als Boss anerkannt worden. Er hat am Ende ja nach diesem Durchhalten von Wilde und seinen Leuten dem Wilde das Leadership angetragen. Er sagt, übernimm du. Und der Wilde sagt, nein, nein, du bist der Boss, du führst uns nach Hause.
Das ist also Teil dieses Vortrags, diese Erinnerung an Frank Wilde. Wie sind Sie auf Shackleton und seine Mannschaft gekommen? Sie haben ja etliche Vorträge auch immer gehalten für Manager, Leute auch, die gewöhnt sind, große Gefahren einzugehen auf anderen Gebieten als Sie, die aber auch Macht haben, die Regeln brechen können oder einhalten. Bedeutet das, dass Sie vielleicht auch gesucht haben nach großen Persönlichkeiten? Wie haben die das gemacht? Wie sind die mit solcher Extremsituation fertig geworden?
Also diese, ja, sagen wir ruhig, Eliten, vor denen ich ab und zu Vorträge halte, die kriegen erstens mal von mir einen Vortrag, wo ich ganz bei meinem Feld bleibe. Ich bin kein Manager, ich bin ein Abenteurer, der ganz bestimmte Erfahrungen gemacht hat. In der Wildnis. Das können die meisten Leute nicht. Sie sollen es auch nicht. Ich propagiere das auch nicht. Aber ich glaube, dass sich die Menschennatur, in uns drinnen steckt eine Natur, die können wir nicht brechen. Die dirigiert uns. Das ist viel wertvoller wie die Gesetze, die gemacht werden. Die brauchst du natürlich auch, weil wir 7 Milliarden Menschen, 7,5 auf dieser Erde sind. Aber wir haben eine Natur in uns drinnen, die lässt uns erstens überleben und zweitens sozial mit anderen zusammenarbeiten. Wir sind Egoisten und Altruisten in der gleichen Form. Das ist so. Und diese Geschichten erzähle ich. Und da habe ich immer wieder gehört, von vielen dieser Führungskräfte ist Shackleton der absolute Held. Und ich habe meine Expedition auch gemacht, weil ich Shackleton verehrt habe. Ich war in der Antarktis zum Bergsteigen, habe das Shackleton-Buch dabei gehabt, habe es gelesen, war hingerissen, habe die Idee entwickelt. Jetzt mache ich seine Idee, die er nicht machen konnte. Allerdings fliegen wir mit dem Fliegerle an den Rand, wo er mit dem Schiff eben gescheitert ist. Und dann gehen wir da durch und hoffen, dass wir auf der anderen Seite wieder nach Hause kommen. Wir haben 92 Tage dafür gebraucht. Und später bin ich wieder öfters in die Antarktis gereist, als Vortragsredner auf dem Schiff. Ich war dann auch in Südgeorgien und habe diese Insel auf der Route von Shackleton überquert, was mich mächtig beeindruckt hat. Das ist schwierig, Bergsteiger ist schwierig. Die hatten nichts, um das zu machen. Er musste, weil er wusste, im Hintergrund warten 22 Mann auf meine Hilfe. Aber dann kam ich erst auf diese Insel, Frank Wildes Platz, also Point Wilde heißt er. Die Insel heißt Elephant Island und habe mir das Ganze angeschaut. Und bei dieser Gelegenheit ist mir klar geworden, da auszuhalten, 4 Monate lang, in der antarktischen Nacht, ich kenne die arktische Nacht im Norden, ich war in Grönland in meinem Winter, das ist viel schwieriger wie hinausfahren. Weil eben das Warten, das Innehalten, das Nichtwissen die Ängste erst wachsen lässt. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Unterlagen und habe ein Buch geschrieben, das war die Vorarbeit zum Vortrag. Und ich nehme die Unterlagen von Shackleton natürlich, der hat sehr schöne Bücher hinterlassen, auch späterer Beurteiler dieser ganzen Geschichte, aber nur ganz wenig. Die Wilde-Aussagen, es gibt vom Wilde ein paar Artikel, die er geschrieben hat, das sind die wertvollsten Sachen. Und ich nehme meine Erfahrungen, klar. Die Laie, Shackleton und Wilde, sonst geht das nicht. Die Kunst ist ja, die Leute mitzunehmen in diese psychische Situation hinein.
Einfach dafür zu sorgen, dass sie sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen, stelle ich mir schon schwer vor.
Ja, aber das war schon so. Die haben angefangen zu radikalisieren, sich zu radikalisieren. Sie haben angefangen, sich auch zu hassen natürlich. Und es war immer Wilde, der den Frieden herstellte. Und ich habe mich auch gefragt, wie hat er das geschafft? Mit Empathie. Die Empathie ist der Schlüssel zum Frieden auf dieser Erde. Das heißt, wenn ich in jeden Menschen hineingehen kann, den ich treffe, und verstehe, nachvollziehen kann, warum er Angst hat, warum er aggressiv ist, warum er jetzt vielleicht einen anderen an die Gurgel gehen will, dann kann ich befrieden. Was wir weltweit im Moment haben, ist nicht nur, dass der Egoismus zugenommen hat und die Empathie mehr und mehr verloren geht. Was wir jetzt haben, ist, dass die Menschen nicht mehr auf die anderen Menschen eingehen. Also ohne das Buch kann ich den Vortrag nicht machen, weil mir die Daten fehlen. Ich habe ja nicht nur diese Endurance-Expedition, Endurance übersetzt Ausdauer, so hieß das Schiff von Shackleton, das unterging, sondern ich habe von Anfang an erzählt, wie Shackleton und Wild miteinander in der Antarktis sind. Die haben ja 4 Reisen zusammen gemacht in die Antarktis und Wild hat selber 5 Reisen in die Antarktis gemacht. Wild war in der Summe 10 Jahre in der Antarktis. Am Beginn als völlig ferner Liefen, unscheinbar als Männchen und am Ende immer als führende Figur. Am Ende hat ja Shackleton, als er starb, Wild das Leadership übergeben und Wild hat das Leadership übernommen und die Expedition nach Hause gefahren, die ja ohne Chef dann war. Das war dann nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg. Und jetzt habe ich den Vortrag, das ist eine Erzählform, die ist ganz anders wie mein Buch. Mein Buch arbeitet genau mit diesem Versuch, wie Wild diese Empathie geschafft hat. Er redet mit diesen Leuten. Ich war nicht dabei, ich habe keine Dialoge gehört.
Ich glaube, beim Buch braucht man auch immer die Vermittlung irgendeines Motivs. Warum möchte ich das jetzt lesen? Und das wird ja das dann sein, die Empathie, dass man sich abguckt, aha, so kommt der gut über die Runden, indem er sich hineinversetzen kann in seine Kollegen, in sein Team, in seine Mitarbeiter oder wie auch immer man das nennen will.
Und so ist das Vertrauen entstanden. Er hat seinen Leuten vertraut und seine Leute haben ihm Vertrauen geschenkt. Vertrauen ist eine doppelseitige Geschichte. Und wenn wir nicht wieder Vertrauen herstellen in die Eliten, das Vertrauen in die politische Führerschaft, das ist alles gebröckelt. Und mein Buch ist im Grunde ein Buch, wo ich sage, wo kommt Vertrauen her? Wie funktioniert das? Wenn es bei 50 Grad minus am Ende der Welt, wo keine Hoffnung ist, je wieder in die Zivilisation zurückzukommen, funktioniert hat, muss man schauen, wieso hat das funktioniert. Und das erzähle ich.
Sie hören die Sendung Klassik à la carte heute mit Reinhold Messner. Wir haben eben gesprochen über einen großen Entdecker, über Shackleton und seinen Kollegen Frank Wild. Es ist ja so, dass man über diese beiden schon ganze Abende füllen könnte. Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass ich an Ihren Lippen praktisch hypnotisiert hänge, wenn es euch auch um solche Themen geht wie Empathie. Es gibt ja inzwischen auch viele Biologen, die uns darauf aufmerksam machen, dass Tiere absolut empathiefähig sind. Man weiß inzwischen, dass Hunde 400 Muskeln im Gesicht ihrer Menschen ausmachen können und herausfinden, in welcher Stimmung sind die. Das spielt eine große Rolle, darauf haben Sie eben hingewiesen, in unserem ganzen Miteinander, im Vertrauen auch zu Politikern, zu Wirtschaftsführern. Nun sind Sie ja immer in einer anderen Sparte unterwegs gewesen. Sie haben andere Superlative. Sie waren der erste Mensch, der ohne Sauerstoff auf den Everest gestiegen ist. Sie waren dort der erste, der alleine hochgegangen ist. Der erste, der auf allen 8000ern war. Was machen eigentlich die, die nach Ihnen kommen?
Das ist ein Problem, in der Tat. Aber jetzt müssen wir generell sagen, der Alpinismus, meine erste Leidenschaft war das Felsklettern, aber im traditionellen alpinistischen Sinne. Das heißt, einfach in die Wildnis gehen und zu versuchen zu überleben, an schwierigen Wänden, bei großer Gefahr, großer Schwierigkeit und absoluter Exposition, das heißt absoluter Eigenverantwortlichkeit. Nun ist die zweite Phase war dann die großen Berge, das ist etwas anderes, da geht es um Ausdauer, um Leidensfähigkeit, um die Fähigkeit auch, ja, die letzten Reserven aus sich herauszuholen. Und dann habe ich eben diese horizontalen Abenteuer gemacht. Immer schön hintereinander, eins und in einer Sparte habe ich dann versucht, ein Fachmann zu werden, um auch zu überleben. Ich meine, die Kunst ist das Überleben. Das ist auch das Einzige, was ich vielen anderen voraus habe oder, ja, heute muss man sagen, hinterher habe. Weil viele sind leider umgekommen aus meiner Zeit. Nun hat sich der Alpinismus grundlegend verändert. Das Klettern ist heute ein Sport. Das hat mit Alpinismus wenig zu tun. 90% der Menschen, die klettern, und heute ist das eine globale Erscheinung, nicht mehr nur eine so europäische Erscheinung, englisch am Beginn und dann europäische Erscheinung, die klettern nur in der Halle, an künstlichen Wänden und künstlichen Griffen, an Plastikgriffen. Das ist ein großartiger Sport, da kann man nicht runterfallen, da werden Wettkämpfe ausgetragen, so an 15 Meter hohen Wänden. Aber unter 1000 Meter ist für mich eine Wand nicht eine große Wand. Aber gut, ich respektiere das, ist gesund, aber es ist ein Sport und nicht eine Auseinandersetzung zwischen Menschen-Natur auf einer Seite und Bergnatur auf der anderen Seite.
Aber man sieht sie ja auch in freier Wildbahn, die Kletterer.
Immer weniger.
Ja?
In den 60er Jahren, als ich aktiv war in den Dolomiten, waren viel mehr extreme Kletterer, die in freier Wildbahn in der Civetta, in der Marmolada, am Monte Pelmo kletterten. Das ist heute weniger geworden. Und an den großen Bergen passiert eigentlich etwas, was beim Skifahren in den 30er Jahren passiert ist. Man präpariert den Berg, auf das sich dort Menschen tummeln können, bis zum Gipfel des Everest. Also es sind 15 Berge, die viele Menschen aufsuchen. Das sind alles Berge, wo es eine Piste gibt. Das heißt, der Kilimanjaro ist ein schöner Berg, ein anstrengender Berg. Da können Sie über eine Piste raufgehen. Sie verlieren den Weg nicht. An der Nacht haben Sie eine Stirnlampe und folgen dem Weg. Wenn ich in die Wildnis gehe, muss ich den Weg finden. Dann gibt es keinen Weg. Der Weg entsteht aus dem Gehen. Das ist ganz wichtig, dass ich den Weg sozusagen im Gehen ertaste, erfahre und kennenlerne. Er rieche auch. Am Everest werden im Frühling von 200 bis 300 Sherpas Infrastrukturen gebaut, also Brücken über Spalten, Leitern an senkrechten Stellen, zwei Seile links und rechts von der Piste. Es wird eine Piste gemacht vom Basislager bis zum Gipfel. Und an dieser Piste sind dann Lager, wo Ärzte sind, wo Köche sind, Sauerstoffdepots bis zum Gipfel.
Und
dann werden
jede Menge Müll.
Da bin ich etwas großzügiger, weil heute eine Regel ist, jeder muss den Müll wieder runternehmen. Und die Sherpas tun das auch. Das heißt, die leeren Sauerstoffflaschen kriegen sie geschenkt und die werden in Kathmandu wieder gefüllt, also nehmen sie sie runter. Und die Regierung hat eine Regel gemacht, seit so viele Leute unterwegs sind, dass ein Schlüssel aufgestellt wird, wenn jemand eine Tonne Material ins Basislager bringt und das dann am Berg oben verteilt, dann muss so viel Kilo wieder zurückkommen und als Müll. Sonst, das wird geprüft. Das ist besser als früher, aber früher waren halt nur 3, 4, 5, 6 Leute am Berg.
Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie hätten diesen Leuten den Weg geebnet? Den Weg gefunden, den dann so viele hinterhergegangen sind? Man hat ja manchmal so die Furcht, dass irgendwie der letzte Wildbach in eine Kanutenstrecke verwandelt wird.
Richtig, aber in einem Punkt haben Sie recht, in einem Punkt habe ich das möglich gemacht. Also ich habe genau das Gegenteil propagiert, das Gegenteil gemacht. Und habe auch sehr viel dazu geschrieben, dass das der Tod des Alpinismus ist. Gut, das ist den Leuten dann wurscht. Das ist Tourismus. Wenn ich eine Infrastruktur brauche, um meine Ferien zu verbringen, bin ich als Tourist unterwegs. Und wenn der Tourismus den Gipfel des Everest erreicht hat, frage ich mich, wo beginnt der Alpinismus? Aber ich bin der Storyteller geworden. Ich habe dieses Höhenbergsteigen, zum Beispiel Aufstieg auf den Mount Everest, einer breiten Masse erzählt. Im Fernsehen, im Rundfunk, auf der Bühne, in meinen Büchern. Und der Storyteller ist im Grunde derjenige, der den Alpinismus eigentlich weiterträgt. Den Alpinismus gäbe es nicht, wenn es keine Erzähler dazu gäbe. Auch die griechische Philosophie gäbe es nicht, wenn wir keine Erzähler gehabt hätten. Die gab es ja. Oder Aufschreiber. Auch wenn ich das Gegenteil erzählt habe von dem, was heute stattfindet, ich war der Storyteller. Und viele dieser Menschen, die heute da raufschauen und raufgehen, einige schauen auch nur rauf, die, das gefällt mir besser, wenn sie den Berg respektieren, die da rübergehen und dafür 50, 60, auch 100.000 Dollar bezahlen, Basislager, Gipfel und wenn es gut geht, auch wieder zurück, die werden ja betreut auf diesem Weg, die haben die Anregung, weil sie irgendwann mal was von mir gelesen oder gehört haben. Der nächste, nein, der wichtigere Storyteller war Sir Edmund Hillary, der Erstbesteiger. Der hat weltweit unendlich viele Vorträge gehalten. Und wir haben den Hillary natürlich auch verehrt und ich habe das Glück gehabt, ihn noch kennenzulernen, öfter sogar kennenzulernen, habe einiges an Know-how, an historischem Know-how von ihm übernommen. Und ich habe genau vor 50 Jahren, nächstes Jahr ist es 50 Jahren, einen Aufsatz geschrieben, 1968, der weltweit dann publiziert wurde. Eine ziemlich pubertäre Geschichte. Also ich war 22, 23 Jahre alt. Da hieß Mord am Unmöglichen. Wo ich sage, wenn wir alle Technologie nutzen, die es jetzt gibt, 1968, vor 50 Jahren, und das sozusagen am Berg dann benutzen, um hochzukommen, ist der Alpinismus tot. Deswegen Mord am Unmöglichen. Denn der Alpinismus lebt seit Anfang an aus der Prämisse möglich oder unmöglich. Und jede junge Generation hat versucht, das, was die Alten als unmöglich erklärten, möglich zu machen. Siehe, Peter Havel und Reinhold Messner steigen 1978 auf den Everest ohne Maske, was die Physiologen, die Ärzte, die Bergsteiger für unmöglich erklärt haben. Aber man hat mit diesen touristischen Infrastrukturen an den Achttausendern oder am Mont Blanc oder mit der Kletterhalle, da klettern die Leute viel schwieriger, als ich je klettern konnte. Im letzten Winter wurde die Downwall geklettert, die schwierigste Wand am El Capitan, 1000 Meter hoch. Das könnte ich nicht einmal anfangen. Natürlich, heute bin ich 73 Jahre alt, ich kann nicht mehr gut klettern. Aber in jungen Jahren keine Chance. Aber das ist alles präpariert. Das heißt, da hängen überall schon fixe Haken und Karabiner, dass ich nur mal das Seil einschnappen muss. Wenn das nicht da wäre, würde sich da niemand reintrauen. Jeder Griff ist markiert mit weißer Magnesiumpulverschicht, weil da so viele versucht haben, monatelang versucht haben. Das ist unendlich schwierig, das ist ein großartiger Sport, aber es ist nicht ein Versuch, ins Unbekannte, ins Geheimnisvolle hineinzugehen und zu schauen, wie komme ich da rauf und wie komme ich wieder zurück. Das Abenteuer ist etwas völlig anderes. Das traditionelle Bergsteigen ist Abenteuer und kein Sport. Mein Bergsteigen ist eine Auseinandersetzung mit dem Berg auf kultureller Ebene. Das heißt, diese ganzen Geschichten, die es gibt bis zu meiner Zeit, die sind Teil davon. Keine sportliche Tätigkeit auf der Welt, keine, hat so viel Literatur hervorgebracht und auch großartige Literatur wie das Bergsteigen oder das Abenteuer. Es gibt natürlich auch viel Müll und viel Ghostwriter-Zeug, aber es gibt großartige Literatur, es gibt großartige Maler, die sich nur mit dem Berg auseinandergesetzt haben. Hodler zum Beispiel hat hauptsächlich Berge gemalt. Also versucht, das darzustellen. Es ist eine kulturelle Auseinandersetzung zwischen Mensch und Berg und der moderne Alpinismus beginnt mit der Aufklärung. Vorher hat man gesagt, da oben sind böse Geister. Und vorher war man nicht so dekadent, seine Zeit unter Steinschlag und irgendwelchen Lawinen zu verbringen, die immer runtergehen können. Man hatte auch andere Sorgen. Man ist nur so hoch gestiegen im Gebirge, wie weit etwas an Ressourcen zu holen war. Holz, Gämse, Kristalle, aber nicht mehr. Und die moderne Bergsteigerei beginnt auch mit der Industrialisierung, weil damit die Mittel kommen, das zu machen. Und dann gibt es natürlich eine technologische Entwicklung, die schon vor 50 Jahren in der Lage war, das Bergsteigen zu killen. Durch eben den Einsatz aller Mittel, die es gab. Wenn ich heute den Hubschrauber einsetze, kann ich auf den Gipfel vom Everest fliegen. Ist eine Frage des Geldes.
Wenn Sie heute jung wären, was für Herausforderungen würden Sie heute suchen? Würden Sie eher versuchen, bei manchen Dingen so eine Art Rückwärtsgang einzulegen? Also Rückwärtsgang in dem Sinne, weniger Anspruch durchzusetzen, weniger Wachstum zu propagieren, sondern eher eine Mäßigung in allem, was wir da verbrauchen. Also eher in solche Richtungen denken. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, die Museen, die Sie gegründet haben, die Stiftung, diese Bauernhöfe, auch diese Selbstversorgerhöfe, das geht ja alles doch eher in solche Richtungen.
Ist völlig richtig. Also zuerst einmal muss ich sagen, ich hatte die Gnade der frühen Geburt. Nicht der späten Geburt à la Kohl, sondern der frühen Geburt. Ich bin genau im richtigen Zeitfenster hineingeboren worden. Die Generation vor mir konnte im Leben 2, 3 maximale Expeditionen machen. Wir konnten alles, wir konnten fliegen. Die mussten mit dem Schiff nach Asien fahren, noch in den 50er Jahren, 30er Jahren ganz abgesehen davon. Das heißt, wir hatten ganz andere Möglichkeiten. Ich habe mehr als 100 Expeditionen machen dürfen. Ich konnte das freiwirtschaftlich finanzieren. Ich musste nicht die Fahne auf einen Gipfel hinauftragen, um dann von einer Nation die Mittel zu kriegen, um als Erster, ich weiß nicht, welchen Hügel zu besteigen. Also wir waren frei in unserem Tun, hatten die Freiheit aufzubrechen, wohin wir wollten. Wir mussten niemanden Rechenschaft abgeben und alle Problemstellungen waren offen. Die Herausforderungen waren unendlich viele. Nun habe ich allerdings schon in frühen Jahren, auch mit diesem Aufsatz Mord am Unmöglichen, den Verzichtsalpinismus geprägt. Da war ich nicht der Erste. Schon ein Engländer 1880-90 namens Mummery hat eindeutig gesagt, wir müssen zurück von den technischen Hilfen, wieder ganz abspecken, dann bleibt das ein Abenteuer. Paul Preuß, ein Wiener Jude, ist gestorben vor dem Ersten Weltkrieg, leider sehr früh, hat im Grunde die ganze geistige Philosophie geliefert, dass das Bergsteigen nur funktioniert, wenn wir uns einschränken in den Hilfen. Und in den 70er Jahren habe ich wesentlich in den Alpen, auch mit Amerikanern, die mehr von der ökologischen Seite kamen, ich mehr von der philosophischen Seite. Wir haben den Verzichtsalpinismus gepredigt und auch ausgeführt. Und der Verzicht ist ein Wert, der die Basis ist. Verzicht nicht auf den ganzen Humbug, sondern Verzicht auf Hilfen, auf Mittel, ist die Basis des zukünftigen Alpinismus. Die besten jungen Leute heute, und es gibt großartige Bergsteiger, die gehen mit fast nichts an die größten Herausforderungen heran, wo ich nur sage, hoffentlich geht das alles gut. Aber die haben das schon gelernt. Aber es ist nur mehr eine ganz kleine Gruppe, eine fast verschwindende Gruppe. Die tragen auch den Alpinismus weiter. Die werden richtig auch gehört von weiteren jungen Leuten, wie auch ich von den Leuten gehört wurde, die heute diesen Verzichtsalpinismus weitertragen. Aber Sie müssen wissen, die Reiseagenturen, das sind vielfach Bergführer, Bergsteiger, die gelernt haben, dass das ein Geschäft ist, den Everest zu präparieren, präparieren zu lassen. Das machen ja die Einheimischen. Die stecken den Kopf unter die Gefahren, damit dann viele Leute kommen. Und die ködern die Leute mit zwei Tricks. Die sagen ihnen, du bist dann gleich wieder Hillary, wenn du da hinaufsteigst, oder wieder Messner. Und wir bereiten dir den Berg so vor, dass du auch dann hinaufkommst, wenn du nicht bergsteigen kannst. Die erste große Tragödie gab es 1996, die war ja ein Hype in allen Mitteln. John Krakauer hat dann sein Buch geschrieben, In eisigen Höhen, ein großartiges Buch, weil es ganz genau beschreibt, wie das funktioniert. Und da hat Scott Fischer, der Organisator der amerikanischen Gruppe, ins Programmheft geschrieben, I build you a highway to the summit. Also ich baue euch einen Highway bis zum Summit. Also Highway wäre es dann nicht zum Gipfel, aber es war eine Piste von unten nach oben. Und ein Konkurrent aus Neuseeland, der hat Rob Hall geheißen, der hat geschrieben, wer mit mir geht, hat 100% Erfolg. So haben sie Prospekte gemacht und den Leuten verkauft. Und die Leute haben viel Geld dafür bezahlt.
Und das ist eine Industrie letztlich.
Es ist eine Tourismusindustrie, ganz genau. Die fliegen heute ins Basislager. Die interessiert das nicht, wer da wohnt und wer da ist und die Sherpas, die das machen. Die fliegen ins Basislager, akklimatisieren sich zum Teil daheim in Unterdruckkammern. Ich habe Leute beobachtet, die im Basislager gibt es 4 Helikopterplätze, Landeplätze. Also wirklich wie im Flughafen geht es zu. Das ist oft ein Lärm wie, nicht gerade wie in Frankfurt, wenn die Maschinen rein und raus fliegen, aber nicht unähnlich. Die fliegen am Abend zum Abendessen in First-Class-Hotel nach Kathmandu. Wenn einer schon 100.000 Euro ausgibt, da hinaufzusteigen, dann kann er auf 10.000 Euro kurz einmal zum Mittagessen oder Abendessen fliegen und wieder zurück. Ich sage jetzt nicht, das ist nicht richtig, das ist einfach Tourismus. Aber es ist dekadent bis dort hinaus.
In Klassik à la carte auf NDR Kultur ist heute zu Gast Reinhold Messner. Ich bin ja ehrlich gesagt noch aufgewachsen mit Louis Trenker. Da lag ich unterm Wohnzimmertisch und habe gehört, wie er da stand vor der Fototapete und immer gesagt hat, das sag mal Nauf auf dem Berg und das Adlerkuhn, sag mal wieder Obi. Und das höre ich praktisch noch, diese Erzählungen von Louis Trenker. Nun sind Sie 13 Jahre älter als ich. Sind Sie auch noch mit Trenker aufgewachsen?
Also ich habe Louis Trenker kennengelernt, habe ihn live erzählen sehen zu Hause. Wir haben uns mal in die Haare gekriegt, weil ich auf eine Frage eines Journalisten, ob ich auch die Berge rufen höre, geantwortet habe, nein, ich habe die Berge nie rufen gehört. Er war ein großartiger Erzähler. Natürlich war er auch ein Schwadroneur, aber er war ein Künstler im Zusammenfassen und Bilder zu schaffen. Und er hat auch gute Filme gemacht Anfang der 30er Jahre. Dann wurde das Ganze ein bisschen völkisch und am Ende wurde es heroisch. Er war ja auch in Südtiroler, war in Grödental aufgewachsen, parallel dazu meinem Teil. Und er hat das damalige Bergsteigen auf die Leinwand gebracht und dann später im Bayerischen Rundfunk eben an die großen Massen gebracht. Er war lange Zeit der Storyteller zum Thema Berg im deutschen Sprachraum.
Als die dann gekommen sind, da wusste man schlagartig, so das ist jetzt was Neues, das ist etwas ganz anderes. Und bei Ihnen hatte ich von Anfang an den Eindruck, dass es sich hier um eine Art Yoga-Übung handelt, sowas Meditatives auch, etwas Transzendentales, das sich da ergibt.
Das ist richtig. Also ich habe von vornherein einfach eine andere Form des Erzählens gehabt. Ich habe die ja nicht gelernt.
Sie haben keine richtige Berufsausbildung.
Ist richtig. Also ich bin in eine Oberschule gegangen, die eine Berufsausbildung uns gegeben hätte. Ich wäre dann Geometer gewesen, das heißt Landvermesser und Häuslebauer bis einer bestimmten Größe. Bin das erste Mal beim Abitur durchgefallen, weil ich mich gerade durch das Klettern mit einem Lehrer zerstritten habe. Das heißt, ich bin dann 5-6 Tage weg gewesen, Matterhorn Nordwand im Winter. Und der wollte dann unbedingt mich dafür bestrafen. Ich habe mir ein ärztliches Zeugnis geholt beim Arzt, sonst hätte ich gar nicht in die Schule zurückgehen dürfen. Und dann hat er angefangen, mit mir einen Krieg zu führen. Und ich habe mehr oder weniger das sozusagen abgeworfen. Und da hatte am Ende die Möglichkeit, mich durch das Abitur fallen zu lassen. Das hat mich sehr getroffen damals. Dann bin ich als Privatist angetreten, ein Jahr später, bin nicht mehr in die Schule gegangen und habe das Abitur auch sogar sehr gut bestanden. Also es war nicht ein Problem. Dann war ich Geometer, aber erstens wollte ich klettern und ich hätte zum Militär müssen. Und dann habe ich das aufgeschoben, das Militär, indem ich mich auf die Uni eingeschrieben habe, Hoch- und Tiefbau, um meinen Mini-Beruf, den ich jetzt hatte, wirklich zu einem Ingenieur auszubauen. Und dabei bin ich dann stecken geblieben. Also ich habe dann immer weniger Prüfungen gemacht. 2 Jahre war ich eingeschrieben und dann habe ich es ganz vergessen. Nach der Katastrophe am Nanga Parbat mit meinen Erfrierungen und dem Tod meines Bruders bin ich nochmals an die Uni zurückgekommen, auch weil die Eltern unbedingt drängten, mach dein Studium fertig, das ist kein Beruf, den du da hast. Und dann habe ich nach ein paar Monaten gekündigt und gesagt, nein, ich gehe meiner Leidenschaft nach und ich werde schon irgendwie zur Rande kommen und habe dann diesen Nicht-Beruf erfunden. Also ich habe ja keinen Beruf ausgeübt. Ich bin der Eroberer des Nutzlosen und musste dann natürlich auch mich geistig mit dem, was ich tue, auseinandersetzen. Notgedrungen. Ich musste schreiben und habe mit dem Schreiben auch Geld verdient, habe dann angefangen, relativ früh Bücher zu schreiben, habe bis heute an die 50, 60 Bücher geschrieben. Ich zähle sie nicht. Werde ja auch weiterhin Bücher schreiben, weil das Gehirn lebendig hält und weil es einfach ungemein spannend ist, Themen wirklich bis zum Grund zu durchleuchten. Bin gerade dabei wieder an einem ganz interessanten Thema, das mir ein deutscher Anwalt geschenkt hat, dessen Vater eine großartige Bergsteigerpersönlichkeit, für mich die größte Bergsteigerpersönlichkeit der 20er, 30er Jahre, aufarbeiten sollte. Es hat ihn die Mutter gebettelt, die Mutter dieses Bergsteigers, den Namen muss ich jetzt nicht nennen. Und der hat es nicht gekonnt, weil er das Handwerk des Kletterns, des Bergsteigens nicht beherrschte, hat die Verantwortung an den Sohn weitergegeben, der ist jetzt pensioniert und sagt, Herr Messner, bitte helfen Sie mir, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich kann das nicht, nur ich kann es. Also meint er, es können auch andere. Und am Beginn habe ich ganz abgewehrt und gesagt, ich habe die Zeit nicht und das kostet so viel Arbeit. Und dann habe ich mich in diese Unterlagen, das ist ein Kubikmeter Unterlagen, hineingelesen. Sie können sich nicht vorstellen, da steckt eine Geschichte drinnen, die ebenso spannend ist wie die Waldgeschichte.
Und schreiben Sie die noch?
Die schreibe ich, ja.
Sind Sie gerade dabei?
Ja, ich habe schon angefangen und ich habe auch eine große Freude, weil ich wusste sehr viel, aber ich wusste viele Hintergründe nicht. Ich glaube, die weiß niemand mehr, die sind verloren gegangen und es ist auch wichtig. Ich glaube, wenn wir die Geschichte nicht genau erzählen, die Historie, sei es nun die große politische Historie, die Geschichte schlechthin eines Volkes, eines Kontinents, der ganzen Welt oder des Bergsteigens, dann kann das sich am Ende nicht mehr weiterentwickeln, beziehungsweise es ist gefährlich. Warum haben wir im Osten Deutschlands so viele AfD-Wähler? Weil die Geschichte dort nicht richtig erzählt worden ist oder nicht fundamental erzählt, bis in die letzten Winkel.
Oder weil sie nicht gehört werden will.
Auch möglich.
Wir haben vorhin auch ein wichtiges politisches Thema zu fassen gehabt, wir beide, nämlich den Verzicht auf technische Hilfsmittel, eigentlich das sich besinnen auf das Abenteuer, so wie Sie es ja erfunden haben für sich, diese Abenteuermöglichkeiten. Sehen Sie da eine Zukunft, dass wir anders damit umgehen, mit dem, was da alles aufgefahren wird an technischen Hilfsmitteln?
Also bei uns beim Bergsteigen ist der Verzicht vor allem gebohlt fokussiert auf die technischen Hilfsmittel. Aber ich möchte gern den Verzicht als Wert sehen. Als positiven Wert. Wenn wir das Gefühl haben, wir sollten nicht mehr konsumieren, weil wir alle Konsumenten geworden sind und unser ganzer Markt uns den Konsum möglichst in lawinenartiger Weise andreht. Es ist ja ein angedrehter Konsum. Dann werden wir die Welt nicht retten und auch Europa nicht weiterbringen. Ich bin überzeugt davon, dass der Verzicht als Wert heute einer der wichtigsten Werte wäre. Der steckt natürlich auch im Buddhismus. Herunter vom Rad der Gier, das ist die Grundidee. Nun, auch der Buddhismus ist eine ausgedachte Religion, vom Menschen ausgedacht, aber das ist genial. Und ich glaube, wir sollten auch auf politischer Ebene, auf philosophischer Ebene, auf kultureller Ebene den Verzicht mehr in den Mittelpunkt stellen und darüber nachdenken um es vielleicht zu schaffen, wir sollten den Verzicht zu einem wertvollen Maßstab machen für menschliches Verhalten, vielleicht sogar in die Menschenrechte hineinschreiben. Wir müssen nicht Ressourcen verbrauchen, wie wir es in den letzten 100 Jahren getan haben, so radikal, und anderen dann keine Möglichkeit geben, sich überhaupt am Rande der Zivilisation zu entfalten und zu existieren. Mit der ganzen Flüchtlingskrise ist das auch ein Thema, das diskutiert werden muss. Nicht nur die empathische Seite, die soziale Seite, sondern vor allem, was wären, wenn wir durch den Verzicht als Wert mehr Gleichheit und mehr Frieden auf der Erde herstellen würden.
Ich fürchte, lieber Reinhold Messner, wir müssen das jetzt als Ihr Schlusswort nehmen, obgleich ich hier einen ganzen Zettel habe voller wichtiger Fragen, die ich Ihnen noch stellen wollte. Man kann Sie in Vorträgen erleben in Hannover am 28. Januar und in Hamburg am 29. Januar. Kann man ausführlich Ihnen zuhören. 2 Stunden da, hier hatten wir 1 Stunde miteinander. Ich danke Ihnen für den Besuch. Und am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg. Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.